Ja, guten Morgen. Wie ihr euch denken könnt, geht es heute tatsächlich um Beziehungen, Konflikte in der Weihnachtszeit. Ja? Und ich möchte mit euch ein bisschen drüber nachdenken, was Weihnachten uns vielleicht Gutes tun kann, damit wir mit diesen Problemen ein bisschen besser fertig werden in Zukunft. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Wir haben nicht immer Baseballschläger dabei, aber wir freuen uns von Herzen, dass du da bist. Vielleicht sagst du aber auch, boah, ich kann mit Weihnachten, ich kann mit Glauben, ich kann mit Gemeinde noch gar nicht so viel anfangen. Und das ist cool, dass du diesen Weg hierher gefunden hast. Du darfst dich ein bisschen entspannen. In der Predigt kommen so ein paar praktische Tipps vor, wie man sich vielleicht auf Weihnachten einstellen kann. Und du darfst das kostenlos ausprobieren. Ja? Wenn es funktioniert, freu dich drüber. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja? Aber du kannst dir das entspannt anhören und mal gucken, ob dir das was in deinen Beziehungen bringt. Mich selbst hat die Vorbereitung sehr bewegt. Auch weil ich selber den einen oder anderen Konflikt um mich herum immer wieder erlebe. Aber vor allen Dingen, weil ich merke, es fällt mir sehr schwer, da überhaupt zu versuchen, so zu handeln, wie Jesus es tut oder wie er es tun würde. Und zum anderen hat es mich bewegt, weil ich in der Vorbereitung eine geniale Predigt von Andy Stanley gehört habe, ist ein Pastor aus Atlanta. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich so gemerkt habe, der hat selber meinen wunden Punkt dabei getroffen. Und ich habe deswegen einige Gedanken von ihm in diese Predigt integriert. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen. Sehen wir auf der nächsten Folie. Vielleicht erinnert ihr auch selber noch, dass ihr mal hinten sitzen musstet als Kinder. Vielleicht seht ihr auch diese Situation vor euch und erinnert euch, ja, meine Kinder saßen so oder meine Kinder sitzen noch so. Was kommen euch so für Assoziationen, gerade wenn man denkt, wir fahren jetzt in den Weihnachtsurlaub?
Wann sind wir da?
Ja, wann sind wir da? Das geht noch. Ne? Wir rechnen das immer in Bob der Baumeister-Folgen. Ja? Also so 5 Folgen noch. Genau, kann man auch machen, ist ein bisschen länger. Ja. Ja, ja. Ich denke auch, das bedeutet Krieg. Ja. Das geht ziemlich schnell, dass dann kommt, das ist meine Wasserflasche. Heute will ich mal hier sitzen, Jaron sitzt immer da. Mika hat mich, aber Jaron hat angefangen. Und das Motiv ist klar, der andere soll gefälligst das bekommen, was er verdient. Ja. Papa, guck doch, was der gemacht hat, jetzt. Gib aber mal ein bisschen Tacheles hier. Ja? Und ich sitze dabei und denke nur so, und das ist eh ein Problem. Ja? Früher, wenn man noch ein kleines Auto hat, dann konnte man leichter mal nach hinten greifen. Ja? Seitdem es diese großen Minivans gibt oder diese Busse oder was auch immer, da kommt man da gar nicht mehr richtig ran. Ja? Aber ich denke immer nur, ey, komm damit klar. Ja? Jetzt reißt euch mal zusammen. Das ist nicht die Welt. Ja? Es ist egal, wem diese Wasserflasche gehört. Irgendwie denken die da ganz anders drüber, ja. Aber ich denke jedes Mal, wenn ich so die Konflikte meiner Kinder oder anderer Kinder hier auch in der Gemeinde mitkriege, denke ich so, irgendwas fehlt da. Es fehlt etwas und wenn dieses Etwas da wäre, dann wäre die ganze Sache wahrscheinlich viel leichter. Das geht mir bei Konflikten von Erwachsenen, die ich so in der Gemeinde oder in der Familie beobachte, ganz genauso. Ja? Da fehlt oft was. Und wenn dieses Etwas da wäre, dann würde es irgendwie anders aussehen. Das Gleiche denke ich, wenn ich Konflikte um Parkplätze mitbekomme. Ja? Wenn da so ein bisschen mehr von diesem Etwas da wäre, dann würde dieser Konflikt anders verlaufen. In diesen Konflikten, in diesen Beziehungen fehlt etwas, das einen gewaltigen Unterschied machen würde. Aber stattdessen konzentriert sich in diesen Konflikten jeder darauf, dass er dem anderen das gibt, was er verdient. Ja? Ich habe heute eine gute Position. Ich überlege schon, ob ich nach der Predigt noch so einige Konflikte mal kläre mit manchen Leuten. Ich weiß, dass es gute Gründe gibt, warum man sich streitet. Ja, jeder hat eine Geschichte mit diesem Konflikt und das hat auch alles seine Berechtigung. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, trotzdem sitze ich manchmal da, höre mir das an oder gucke mir das an und denke so, ey Leute, stellt euch nicht so an. Ja? So schlimm ist das jetzt auch nicht. Vergib und geh weiter. Ja? Manchmal denke ich so, gerade in der Familie so, in der Großfamilie, die könnten alle mal in einen Raum kommen und ich würde eine halbe Stunde sagen, was alle zu tun haben und dann wäre die Sache gegessen. Ja? Aber ich merke, es fehlt etwas. In unseren Beziehungen, in unseren Konflikten fehlt etwas, das einen Unterschied machen würde. Ihr kennt das vielleicht auch. Vielleicht kommt deine Tochter zu dir und erzählt dir so, ja, mein Mann, und er ist so schwierig. Und du sitzt nur dabei und denkst so, ja, ich weiß es. Ja, ich bin schon länger verheiratet als du. Komm darüber hinweg, vergib ihm und mach weiter. Ja? Oder vielleicht geht es andersrum, du hast dieses Thema mit deinen Eltern. Ja? Deine Eltern kommen zu dir und fangen so langsam an, entweder über deinen Bruder, über deine Schwester zu schimpfen, sich zu beschweren oder sie nörgeln am Partner herum und du dir sagst, Mama, ich weiß, dass das nicht leicht ist, ja? Aber du weißt, Papa ist schon immer so. Und mal ganz unabhängig davon, ihr seid schon immer ein bisschen schrullig, ja? Seitdem ich auf der Welt bin, ja? Das sollte euch jetzt auch nicht überraschen, auch nicht an Weihnachten, ja? Aber man checkt immer wieder, bei all dem fehlt etwas. Bei all dem fehlt etwas, das einen großen Unterschied machen würde. Es gibt natürlich auch Konflikte, bei denen sieht das ganz anders aus. Ja? Das sind meine Konflikte. Das sind meine Konflikte, wo mir vielleicht irgendjemand was angetan hat, wo mich jemand verletzt hat. Ja? Und wenn du dann zu mir kommst und sagst, Till, jetzt vergib endlich und mach mal weiter, dann werde ich dir sagen, ja, also das ist, mag richtig sein bei anderen Leuten, ne? Aber bei mir ist das anders. Ja? Also mein Fall ist total anders als das, was du sagst, so Gnade üben und vielleicht noch was Gutes tun, den anderen vergeben, weitergehen und so. Das ist prinzipiell richtig, aber mein Fall ist ja wohl völlig anders als das, was du jetzt hier sagst. Ja? Ich merke so, in diesen Konflikten habe ich Lust, nicht auf das zu hören, was andere mir sagen, sondern ich möchte dem oder der gern das zurückgeben. Ja? Ich möchte der das geben, was sie verdient hat. Es ist für mich ziemlich leicht, und vielleicht geht es euch auch so, bei Konflikten von anderen Leuten zu wissen, was da fehlt und was die tun müssten. Aber es fällt mir ziemlich schwer bei meinen eigenen. Wenn man so richtig drinsteckt, dann ist die Geschichte meistens ganz, ganz anders gelagert. Ja? Denn der andere soll gefälligst das bekommen, was er verdient hat. Und wisst ihr, wir haben das gerade eben schon von mir gehört, Weihnachten macht die Sache nicht unbedingt leichter. Ja? Das Potenzial für Konflikte erhöht sich an Weihnachten drastisch. Ich habe letztens eine Umfrage gelesen, die wurde von einem Ferienhausanbieter gemacht, international, weltweit. Da rechnen 2/3 der befragten Familien damit, dass es an Weihnachten Konflikte und Streitereien gibt. Ja? Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen kommen an Weihnachten, wenn das mal unser Weihnachtspunsch hier ist, mit dem wir zu tun haben, kommen an Weihnachten total viele Menschen zusammen. Ja? Unterschiedlich. Es gibt sogar so verrückte Familien, die zum größten Teil heute schon weg sind. Die fahren sogar mit über 30 Leuten gemeinsam in den Weihnachtsurlaub. Ja? Ja, da sind Konflikte vorprogrammiert. Das geht gar nicht anders. Ja, das ist ein großes Problem. Weil je nachdem, wie man so gepolt ist, manche können es total gut stundenlang aufeinander hocken, manche können das gar nicht. Ja? Es kommen viele, viele Menschen. Und bei manchen Familien kommen sogar noch mehr dazu. Ja? Ist ein Problem. Des Weiteren ergibt sich das an Weihnachten auch oft, dass da neue Menschen zusammenkommen. Ja, da kommt die neue Freundin von deinem Bruder oder die neue Frau oder der neue Partner. Manchmal merkst du, du musst jetzt mit den neuen Partnern deiner Eltern feiern. Ja. Manchmal sind die auch gar nicht mehr so neu, vielleicht schon 10 Jahre in der Familie, aber irgendwie ist es trotzdem komisch. Ja. Und das nervt manchmal. Dann gibt es noch so weitere Sachen. Wir haben so meistens als Familie so einen Umschlag, ja, wo wir so die größten Kompromisse, die wir so miteinander ausgemacht haben, über das Jahr drin haben. Die gehen an Weihnachten oft auch flöten. Ja? Und das ist ein Problem. Ja, weil wir haben vielleicht ausgemacht, du hast mit deinen Eltern ausgemacht, ich muss mich nur einmal im Monat duschen oder so. Ja? Und gerade an Weihnachten wollen die, dass du deine Ohren wäschst. Ja? Und das birgt Konflikte. Ja? Oder die Oma kommt und sagt, kann die Enkelin nicht einmal im Jahr Rosenkohl essen? Geht das nicht einmal? Obwohl ihr abgemacht hattet, ihr müsst das nicht. Ja, das ist ein Problem. Oder du hast mit deiner Frau abgemacht, ich muss nicht singen. Ja, nicht im Gottesdienst, nicht zu Hause, aber an Weihnachten zwingt sie dich, unterm Tannenbaum Lieder zu singen. Ja, das ist ein Problem. Konflikte sind vorprogrammiert. Das Problem geht noch weiter. Manche Leute finden es total lustig, an Weihnachten so zu gucken, welche Reizthemen haben wir denn in der Familie? Die können wir doch gerne mal besprechen. Ja? So Sachen wie, du kriegst das Geschenk nur, wenn deine Hausaufgaben im nächsten Jahr besser laufen. Mhm. Oder ich würde mir so wünschen, kurz vor der Bescherung, dass ihr ein bisschen mehr Ordnung haltet im Kinderzimmer. Aha. Oder so Themen, Großfamilie kommt zusammen. Ach, du hast dein Studium immer noch nicht fertig. Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Ja? Oder vielleicht bist du 35 und immer noch nicht verheiratet. Und dann kommen so Leute an und sagen, warum heiratest du nicht? Und denkst du, ah, gute Idee, jetzt mache ich das. Schön, dass du mich drauf gebracht hast. gibt noch weitere Sachen, ja, wenn man zunimmt oder manchmal wird an Weihnachten auch mehr getrunken, erhöht die Konfliktdichte ebenfalls. Und das ist ein Problem. Das macht Weihnachten zum Problem. Das macht Weihnachten zu so einer Zeit im Jahr, wo man so den Eindruck hat, jetzt möchte ich gerne mal den Leuten das zurückzahlen, was sie eigentlich verdient haben. Ja? Und wir merken, es fehlt etwas. Es fehlt etwas in unseren Konflikten, in unseren Beziehungen. Aber dieses Etwas hat das Potenzial, Söhne und Töchter, Väter und Mütter, hat das Potenzial, Familien wieder zusammenzubringen. Es hat das Potenzial und es hat die Kraft, Ehen zu heilen, die längst aus dem Ruder gelaufen sind. Und dieses Etwas ist aus Jesus quasi herausgeflossen, als er auf dieser Erde unterwegs war. Ja? Dieses Etwas fehlt vielleicht in deinen Beziehungen. Es fehlt ganz sicher in den Beziehungen um dich herum. Es fehlt garantiert in dieser Welt. Und an Weihnachten hat Gott die Menschen gesehen und hat gesagt, ich gebe euch nicht, was ihr verdient habt, sondern ich gebe euch das, was ihr braucht. Er hat uns nicht das gegeben, was wir verdient haben, sondern er hat uns das gegeben, was wir brauchen. Und wir sehen das im Johannesevangelium. Ihr könnt das gerne aufschlagen, Johannes 1. Es gibt 4 längere Berichte über das Leben von Jesus in der Bibel, im Neuen Testament. Und einer von denen ist von Johannes geschrieben. Johannes war ein Freund von Jesus, war ungefähr 3 Jahre seines Lebens mit Jesus zusammen und hat ganz intensiv Zeit mit Jesus verbracht. Aber er fängt seinen Bericht ganz anders an als die anderen beiden bekannten Anfangsberichte. Matthäus und Lukas schreiben so von der Geburt von Jesus an. Ja, und das ist so das, was wir als die klassische Weihnachtsgeschichte kennen. Aber Johannes fängt anders an. Ja, er sagt, bevor du dich irgendwie in die Details verlierst, bevor du vielleicht irgendwie abgelenkt werden könntest von den Ereignissen um die Geburt oder so, sage ich dir klar heraus, wer dieser Jesus ist. Denn dieser Jesus ist Gottes Sohn. Ja? Und dieser Jesus ist der, auf den wir so lange gewartet haben. Er will ganz am Anfang sagen, Gott hat uns nicht das gegeben, was wir verdient haben, sondern er hat uns das gegeben, was wir brauchen. Vielleicht mögt ihr es aufschlagen mit mir, Johannes 1, Vers 14. Da fängt Johannes an und sagt, er. Und dabei spricht er von Jesus. Er sagt, er, der das Wort ist. Ja? Und über diesen Vers, über diesen Ausdruck, der das Wort ist, da könnte man ganze Abende füllen. Ja? Man könnte Bücher drüber schreiben. Ist so eine griechische Sache, da steht, dass hier die Christine Liedmeier kann euch ganz viel darüber erzählen, die studiert es gerade. Ja? Vielleicht können wir sie mal einladen, dann kann sie da mal so einen schönen Vortragsabend machen über das Konzept des Logos. Ja? Aber um das mal so ein bisschen runterzuholen, vielleicht mal so ein bisschen zu überlegen, was bedeutet es, dass Jesus das Logos oder das Wort ist? Ja? Triviales Beispiel, aber vielleicht hilft es. Ich sehe jeden Tag Menschen, die bei mir die Straße auf und ab laufen. Ich treffe die im Kindergarten. Ich weiß manchmal, wo die arbeiten. Ich weiß sogar manchmal, wie ihre Kinder heißen. Aber ich kenne sie nicht. Ich weiß Dinge über sie, aber ich kenne sie nicht. Bei manchen weiß ich sogar, wann die zur Arbeit gehen, ob die heute schlecht geschlafen haben. Ja, man sieht das denen an. Und ihr kennt solche Leute auch. Bei euch zu Hause merkt ihr das, wenn ihr zum Bus lauft oder in der Nachbarschaft. Da laufen Leute rum, die seht ihr ganz, ganz oft. Aber wir kennen sie nicht. Wir wissen Dinge über die, aber wir kennen sie nicht. Wenn ich dich fragen würde, wenn du mich fragen würdest, kennst du diese Person, würden wir sagen, nein. Was ändert das? Oder wann ändert sich das? Es ändert sich in dem Moment, wenn wir mit dieser Person gesprochen haben. Und zwar nicht nur so, was weiß ich, wo geht's hier zum Bus oder so, sondern wenn wir uns mitgeteilt haben, wenn die etwas von sich mitgeteilt haben, über Worte, über Kommunikation. Worte mit jemandem auszusprechen, ja, mit jemandem auszutauschen, ist der ultimative Weg, um jemanden kennenzulernen. Ja. Und wenn Jesus das Wort Gottes ist, dann bedeutet das, dass du Gott nicht anders kennenlernen kannst als durch Jesus Christus. Jesus Christus ist die Art und Weise, wie Gott sich mitteilen wollte. Man kann alles Mögliche über Gott wissen, aber man kann Gott nicht kennen, wenn man Jesus Christus nicht kennt. Ich kann ganz viel wissen über die Leute, die ich tagtäglich treffe, aber ich werde sie erst kennenlernen, wenn sie mit mir sprechen und wenn ich mit ihnen spreche. Um Gott zu kennen, brauchen wir Jesus. Das ist das, was Johannes hier ausdrücken will. Und er macht weiter, er sagt, Jesus wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Es ist kompliziert, es ist schwer für uns, das vorzustellen. Luther sagt sogar, das Geheimnis der Menschwerdung Christi, also das Geheimnis, dass Jesus Mensch geworden ist, ist unaussprechlich, unerforschlich für die menschliche Vernunft. Klasse. Ist die Frage, ob man dann noch weiter darüber nachdenken möchte. Aber letztlich bedeutet das, Jesus oder Johannes und viele andere tausend Menschen vor ungefähr 2000 Jahren konnten mit Jesus face to face, von Angesicht zu Angesicht sprechen. Ja, sie konnten mit ihm essen, sie haben neben ihm geschlafen, sie konnten ihn anfassen. Weil Jesus wirklich ein Mensch war, wie du und ich. Das meint Johannes, wenn er sagt, er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und dann macht er weiter. Wir, damit meint Johannes also sich und seine Freunde, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Was ist das? Ja, was ist Gnade? Was ist Wahrheit? Wie ist das gemeint? Vielleicht können wir uns dem mal ein bisschen nähern, wenn wir überlegen, was Gnade nicht ist. Gnade und Wahrheit bedeuten nicht, dass wir Dinge unter den Teppich kehren. Ja? Ich merke so und ich tendiere dazu auch, ich stelle mir Gnade oft so vor, dass wenn ich vielleicht beim Carlo zu Hause bin und irgendeine Vase von Christiane zerdepper, dass Carlo einfach sagt, komm, wir kehren das mal unter den Teppich, das ist nicht so schlimm. Ja? Das kriegt keiner mit. Die Christiane auch nicht, die erfährt das nicht. Hast du ihr mittlerweile davon erzählt? Ja, okay, gut. ja. Aber das ist nicht das, was Gnade oder was Wahrheit bedeuten. Gnade und Wahrheit bedeuten auch nicht, dass Gott blind durch die Gegend geht. Ja, und dass er sagt, ich gucke einfach, ich mache das manchmal mit meinen Kindern. Manchmal machen die irgendwas ganz Blödes, so mit Matsch draußen und alles durch die Gegend tragen und Sachen aus der Küche da rausbringen und alles dreckig. Und ich denke manchmal, mach das einfach, ich will das nicht sehen. Ja? Aber Gott ist nicht blind und Gott geht auch mit dem Unrecht in dieser Welt nicht so um. Weil wenn du mit Jesus zusammen gewesen wärst, damals zu seiner Zeit, dann wäre dir ziemlich bewusst gewesen, dass du ein Sünder bist. Ja? Weil Jesus war voll von Wahrheit. Jesus hat immer wieder auf das Ideal hingewiesen. Er hat sogar die aktuellen Regeln genommen und die manchmal sogar vom Standard her noch weit nach oben gesetzt. Ja, es war bei weitem nicht so, dass er gesagt hat, so, die Regeln sind alle zu streng, die schaffe ich jetzt alle ab. Sondern er hat viele Regeln, ja, vor allem so von der Grundbedeutung her, echt noch so auf die Spitze getrieben. Ich gebe zwei Beispiele. Jeder wusste damals, was Ehebruch ist. Du hast deinen Körper genommen, hast eine andere verheiratete Frau oder einen anderen verheirateten Mann genommen und hast Ehebruch getrieben. Ja? Da sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das macht aus so ziemlich jedem Mann, und ich spreche mal für uns, ein Ehebrecher. Für euch Frauen will ich das nicht beurteilen, aber ihr könnt euch vorstellen, die Leute damals haben Augenkontakt gemieden. Ja, das war gefährlich. Noch ein Beispiel, Jesus predigt, wie der Berg predigt und zitiert dabei den aktuellen Standard. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und er hat es so deutlich gemacht für die Menschen damals, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, für uns auch heute, dass wir diesen Standard nicht erreichen. Ja, dieses Ideal immer wieder hochgehoben. Und wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, glaube ich, und wir brauchen keinen Prediger, keinen Pastor, der uns sagt, dass wir an dieses Ideal nicht herankommen. Es ist so, als würde Jesus sagen, ja, du bist nicht würdig. Du auch nicht, naja, okay. Aber ich mache dich würdig. Ich gebe dir nicht das, was du verdienst, sondern ich gebe dir das, was du brauchst. Es stimmt, dass du mehr schuldest, als du jemals bezahlen kannst. Aber ich bezahle für dich. Gottes Gnade bedeutet, dass Gott den Menschen nicht das gibt, was sie verdient haben, sondern dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und diese Gnade floss aus Jesus nur so heraus, als er auf dieser Erde unterwegs war. Und Johannes macht weiter und er sagt, diese Gnade, ja, die besitzt er, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. So eine Gnade kann nur aus jemandem herausfließen, der Erfinder von Gnade ist. Und dann geht es weiter, es wird ein bisschen komplizierter, weil jetzt ein zweiter Johannes ins Spiel kommt. Ich lese das mal vor, Vers 15. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Ich habe schon gesagt, es wird ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen das hin. Ja? Es gibt einen Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat. Und jetzt spricht dieser Johannes von einem weiteren Johannes. Das war Johannes der Täufer. Das war so ein Starprediger zu der damaligen Zeit. Der war ein bisschen komisch drauf, aber es sind tausende von Menschen zu ihm gekommen, haben ihm zugehört und haben sich sogar taufen lassen, um zu zeigen, ja, wir möchten ein anderes Leben leben. Und von diesem Johannes spricht jetzt der andere Johannes, okay? Also von Johannes dem Täufer. Leider wird es, wenn man sich diesen Satz anguckt, noch mal ein bisschen schwieriger. Johannes der Täufer sagt also, er ist es. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich. Okay, denn er war schon vor mir da. Was meint er damit? Er meint damit, ich, Johannes der Täufer, bin irgendwann mal geboren worden. Mich gab es vorher noch nicht. Aber diesen Jesus, den gab es vorher schon. Der existiert schon von Ewigkeit an. Er ist dieser Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Er ist dieser Sohn Gottes, der einen Unterschied machen wird in dieser Welt. Er will damit im Endeffekt sagen, ja, dieser Jesus Christus, das ist der Richtige, auf den haben wir gewartet. Okay, gucken wir noch den nächsten Vers an. Da sagt wieder der andere Johannes, ja, also Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Er beschreibt, wie es war, mit Jesus rumzuhängen, mit ihm unterwegs zu sein. Er sagt im Endeffekt, ey, es war immer Gnade da. Ja? Wenn wir unterwegs waren und dachten, jetzt haben wir es verstanden, jetzt wissen wir, was Gnade ist, dann hat er uns immer wieder noch neu überrascht. Es kam immer noch wieder was weiteres raus. Immer wenn wir dachten, jetzt hat er alles an Gnade ausgeschüttet, was irgendwie geht, dann kam noch mehr. Wisst ihr, ich stelle mir so vor, dass Johannes vielleicht sagt, wir haben damals die Zolleinnehmer gehasst. Ja? Es gab so Sünder, also Leute, die in Anführungsstrichen schlechte Menschen waren, ja? Aber da haben diese Zolleinnehmer noch nicht reingepasst. Ja? Für die hatten wir noch eine extra Kategorie. Es gab so Sünder und Zolleinnehmer, noch eine Stufe drunter. Und wir wussten, dass Jesus gnädig war, aber dass seine Gnade für Zolleinnehmer reicht, hätten wir nicht gedacht. Was macht Jesus? Er nimmt einen von denen in unser Team auf. Und beim anderen haben wir noch gegessen zu Hause. Und wir haben gesagt so, ey Jesus, warum machst du das? Und Jesus sagt, weil Gnade sowas tut, solche Dinge. Irgendwann hat er gepredigt und hat gesagt, ey, wenn jemand was von euch will, von euch fordert, vielleicht sogar zu Unrecht, dann gebt ihm noch mehr. Und er sagte, ey, warum sollen wir das machen? Und Jesus sagt, weil Gnade sowas tut. Und wisst ihr, wie das war, als ich unter seinem Kreuz stand? Da hingen Verbrecher neben ihm. Wahrscheinlich ein Mörder. Und kurz bevor er gestorben ist, da dreht er sich zu dem um und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil Gnade sowas tut. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Und weil es heute um Beziehung geht, möchte ich noch zwei Verse aus dem, ja eigentlich aus dem Ende des Johannesevangeliums mit dazu nehmen. 12 Kapitel weiter, Johannes 13, Verse 34 und 35. Da sagt Jesus, ziemlich zum Schluss, sind so die letzten Worte, die er an seine Jünger weitergibt, zumindest vor seinem Tod. Da sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn wir das mal ein bisschen übertragen, dann sagt Jesus im Endeffekt, ich möchte, dass ihr eine Gemeinschaft seid von Leuten, die von denen da draußen angesehen werden und von denen die Leute sagen, hey, irgendwas ist bei denen anders. Schau dir an, wie die Leute miteinander umgehen. Jesus sagt, ich will, dass ihr eine Gemeinschaft seid, bei denen die Leute auf eure Beziehungen untereinander gucken und sagen, hä, das ist doch der Wahnsinn. Ich will, dass ihr eine Gemeinschaft seid von Leuten, die von einer lächerlichen, barmherzigen, brennenden Liebe so erfasst sind, dass die anderen Leute sagen, wer in aller Welt macht sowas? Ich möchte, dass ihr eine Gemeinschaft seid, in die Leute kommen, ohne Angst, dass ihr irgendwas von denen verlangt und einfach sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Guckt euch an, wie die Männer mit ihren Frauen umgehen. Guckt euch an, wie die Frauen mit ihren Männern umgehen. Guckt an, wie sie mit ihren Kranken umgehen, mit ihren Witwen, mit ihren Kindern. Guckt euch an, wie die mit Verfolgung umgehen. Schau dir an, was sie mit ihrem Geld machen. Ich möchte, dass die Leute euch angucken und sagen, ey, ich weiß nicht, ob ich so einer von denen werden will. Ich weiß auch nicht, ob ich solche Klamotten tragen will wie die. Ja? Aber so einen würde ich gerne in meinen Betrieb einstellen. Ich würde mich freuen, wenn meine Tochter, mein Sohn so jemanden wie den heiraten würde. Mit solchen Leuten möchte ich in einem Haus leben. Und mir ist total bewusst, ja, dass ich diesen Standard ganz oft nicht erfülle. Und mir ist total bewusst, dass wir in dieser Gemeinde diesen Standard ganz oft nicht erfüllen. Ja? Dass wir den ganz oft in unserem täglichen Aufeinandertreffen ganz oft reißen. Und ich weiß, dass es gute Gründe gibt, das oft nicht zu tun. Und mir ist bewusst, dass uns das wahrscheinlich auch an Weihnachten droht, dass wir dieses Ideal ganz oft reißen werden. Aber ich bin trotzdem nicht bereit, diesen Standard von Jesus aufzugeben. Und wisst ihr, warum nicht? Weil Gott es auch nicht gemacht hat. Gott hat sich entschieden, ich gebe den Menschen an Weihnachten nicht das, was sie verdient haben, sondern ich gebe ihnen das, was sie brauchen. Gott hat uns mit Jesus nicht das gegeben, was wir verdient haben, sondern er hat uns das gegeben, was wir brauchen. Wie können wir das praktisch leben in unseren Beziehungen? Eine praktische Idee und zwei Fragen und dann haben wir es geschafft. Zuerst die praktische Idee. Ich habe letzten Montag den Chor unserer Gemeinde erwischt. Die haben zum einen völlig eigensinnig, ohne mich einzuladen, ihre Weihnachtsfeier gemacht hier. Ja, aber es ist okay. Aber ich habe sie vorher erwischt. Und zwar, als wir für den Winterspielplatz aufgebaut haben. Da haben die sich heimlich getroffen, um Alte und Kranke aus unserer Gemeinde zu besuchen. Und wahrscheinlich habt ihr bei denen gesungen. Stimmt das, Karl-Peter? Ja. Und ich habe so ein Bild in den Jahresrückblicken, da steht ihr im Krankenhaus und habt auch da für die Leute gesungen. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das ziemlich cool. Ich finde das nachahmenswert. Ja? Und die machen das sogar öfter. Ja? Es war nicht mal so eine einmalige Aktion. Und ich möchte dir Mut machen, vielleicht hast du auch irgendeine Idee für Weihnachten, wie du Liebe weitergeben könntest. Aber du sagst dir vielleicht, naja, nur an Weihnachten, das ist ja irgendwie auch ein Tropfen auf einen heißen Stein oder irgendwie ist das aufgesetzt, ja, nur weil Weihnachten ist, soll ich jetzt auf einmal da einmal nett sein zu der Person oder so. Aber ich mache dir Mut, es ist nicht aufgesetzt und es ist nicht vergebens. Wenn du sowas im Kopf hast, ja, oder vielleicht hast du noch Potenzial, dir in den nächsten Tagen was zu überlegen, wem du eine Karte schreiben kannst, wem du ein extra Geschenk vorbeibringen kannst, wem du nochmal helfen kannst, wem du nochmal Danke sagen kannst, wem du vielleicht um Vergebung bitten müsstest, dann mach das. Auch wenn es vielleicht mit Weihnachten zu tun hat und irgendwie aufgesetzt wirkt. Es ist nicht vergebens. Lade dich ein, diese Idee umzusetzen. Und dann noch zwei Fragen. Und ich würde mir wünschen, dass euch diese Frage in den nächsten Tagen ein bisschen bewegt. Vielleicht, wenn ihr die Bibel morgens aufschlagt, um ein bisschen Zeit mit Gott zu verbringen. Das Erste, fällt es dir schwer, dir vorzustellen, dass Gott wirklich ein gnädiger Gott ist? Fällt es dir schwer, dir vorzustellen, dass Gott wirklich ein gnädiger Gott ist? Also ein Gott, der alles sieht und weiß, was du jemals getan hast, was du gerade tust und was du tun wirst. Und er sagt, ich gebe dir nicht das, was du verdienst, sondern ich gebe dir das, was du brauchst. Fällt es dir schwer, dir vorzustellen, dass Gott wirklich ein gnädiger Gott ist? Und wenn ja, warum? Und die zweite Frage. In deiner Welt, in deinen Beziehungen, in welcher deiner Beziehungen fällt es dir gerade am schwersten, Gnade weiterzugeben? Ich meine nicht unbedingt, dass du dieser Person vergeben musst. Ja, das hast du vielleicht schon getan. Aber in welcher dieser Beziehungen fällt es dir schwer, diesem Menschen nicht das zu geben, was er eigentlich verdient hätte, sondern ihm das zu geben, was er braucht. Ich weiß das schon länger, dass ich ein sehr nachtragender Mensch bin. Aber mir ist in letzter Zeit klar geworden, warum das bei mir wahrscheinlich so ist oder ein Faktor, der dazu beiträgt. Ich glaube, dass ich oft nur oberflächlich denke, dass Gott wirklich gnädig ist. Also, dass er im Endeffekt die Verfehlungen sieht, aber dann trotzdem entscheidet, ich vergebe diesen Menschen. Aber ich tue es in den tieferen Schichten meiner Seele oft nicht. Wisst ihr, ich glaube, ich trage manchmal Leuten ihre Schuld, ihre Verfehlungen nach und hole die immer wieder raus, weil ich irgendwie nicht glaube, dass Gott diese Verfehlungen wirklich sieht. Ja, ich denke so, Gott kehrt das wahrscheinlich einfach unter den Teppich und sagt, das ist überhaupt kein Problem. Und mir fällt es schwer, manchmal in Beziehung Gnade weiterzugeben, weil ich Angst habe, dass wenn ich aufhöre, diese Sachen immer wieder hervorzuholen, dass das dann ein für alle Mal vergessen ist. Ja, und dass Gott das auch nicht sieht. Und ich merke so, ich will in diesen Sachen der Richter sein. Ich will der Richter sein über die Verfehlungen, die geschehen sind. Aber ich weiß, ich bin's nicht. Und Weihnachten macht so klar, dass ich es nicht bin. In welcher deiner Beziehungen fällt es dir am schwersten, Gnade weiterzugeben? Und warum? An Weihnachten hat Gott uns nicht das gegeben, was wir verdient haben, sondern er hat uns das gegeben, was wir brauchen. Gnade hat das Potenzial, Familien wieder zusammenzubringen. Es hat das Potenzial, Gemeinden zu heilen. Es hat das Potenzial, ganze Länder wieder zu vereinen. Und diese Gnade hat Gott uns durch Jesus Christus gezeigt. Und ich mache uns Mut, dass wir uns das an Weihnachten neu vors Auge halten. Ja? Dass wir durch Jesus Christus, dadurch, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, für uns gestorben ist, dass Gott uns damit nicht das gegeben hat, was wir verdient haben, sondern dass er uns das gegeben hat, was wir brauchen. Und ich lade uns ein, dass wir das in den kommenden Tagen weitergeben können an die Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Lasst uns zusammen beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben.